Ja, hallo zusammen, guten Abend. Schön bist du da. Ganz besonders möchte ich die auch noch begrüßen, die das erste Mal da sind. Herzlich willkommen hier in der Mino. Wie gesagt, wenn die Fragen sind, an die Leute gehen, die Badges haben, die geben sicher Auskunft. Versöhnt in der Familie. Das Thema von heute Morgen und von heute Abend. Und Familie finde ich etwas Wunderbares. Sie haben eine coole Familie, eine coole Verwandtschaft. Wir sind so eine Sippe. Wir haben uns als Klein immer so mit den Cousins und alle zusammen mindestens zweimal im Jahr regelmäßig getroffen, Wochenends gemacht, sogar Ferien gemacht. Und das habe ich immer genossen, so das Miteinander. Und ich glaube, Gott hat den Menschen geschaffen, um eben in so einer Gemeinschaft, hat sie so in eine Gemeinschaft hineingepflanzt, weil das eben für einen Menschen ganz etwas Zentrales ist. Der Kern, der Familienkern, auch wenn vielleicht der Kern von Familie heute nicht mehr gleich aussieht wie vor der Zeit, vor Tausenden von Jahren oder vor der Zeit der Bibel, hat das noch ein bisschen anders ausgesehen. Aber der Kern, ich glaube, der gibt uns Halt, der gibt uns Kraft, der prägt schlussendlich ein Stück weit unser Leben. Und Familie ist etwas Wunderbares, aber es kann manchmal auch wunderbar schwierig sein und herausfordernd. Und das kennen wir wahrscheinlich alle. Oder ich auch. Bei einer Umfrage unter Studenten ist herausgekommen, dass 17% der Studenten irgendwo oder bei einem engen Familienmitglied wie entfremdet worden sind. Also wie keine Beziehung mehr zu diesem engen Familienmitglied haben. 17%. Und das finde ich recht hoch, aber ich glaube, es ist so ein Ausdruck von dem auch heute, wie kaputt manchmal Familien sind oder wie eben keine Versöhnung gibt. Und man sich dann einfach auseinanderlebt und voneinander geht. Aber so Entfernung von der Familie, das ist nicht etwas Neues. Die Bibel kennt das sehr gut. Schon ganz am Anfang, bei Kain und Abel, hat es gescheitert, hat es geklopft. Und nachher sehen wir das immer und immer wieder, dass auch im Kern von der Familie es irgendwo Streit, Zank gegeben hat, sie auseinander sind, zum Teil auch wieder versöhnt sind natürlich, das sehen wir auch. Aber es ist immer wieder ein Kampf, sagen wir, um die Gemeinschaft. Jetzt oben wollen wir die Beziehung von Jakob und dem Esau anschauen. Ich weiss nicht, wie gut ihr die Geschichte kennt. Ich werde ein bisschen durch die Geschichte, das ist in Matthäus, im 1. Mose, ab Kapitel 25 fängt das an und geht dann bis 30, 32, keine Ahnung, 33, dort umeinander. Und ich werde das ein bisschen versuchen, zusammenzubündeln. Und ich empfehle euch, das mal durchzulesen. Ist wirklich, ich finde, es ist eine richtige Soap. Das ist so richtig cool zum Lesen, wie, was da alles passiert. Von Anfang an ist die Beziehung zwischen Jakob und Esau strapaziert gewesen. Bei der Geburt, das sind übrigens Zwillinge gewesen, ist zuerst der Esau als erstes geboren und der Jakob hat bei der Geburt ihn schon an den Fersen festgehabt. Und darum heisst er auch Jakob, Fersenhalter. Und das bedeutet eigentlich auch so ein bisschen Betrüger oder ein Listiger. Einer, der immer wieder ein bisschen andere, wo seinen Weg findet um die anderen herum. Dazu ist zu diesem angespannten Verhältnis ist gekommen, dass seine Eltern das auch nicht optimal gemacht haben. Und leider ist das meistens so. Also ich kenne keine Eltern, die es immer perfekt machen. Aber bei ihnen war es so, dass der Vater einfach eine bessere Beziehung hatte zum Esau. Und wieso? Weil der Esau ihm so gutes Essen gebracht hat. Der ist jagen und hat ihm das Wild gebracht. Und der Vater hat das so gern gehabt. Darum hat er seinen Esau so gern gehabt. Weil der ihm immer wieder so ein feines Essen gebracht hat. Die Mutter aber, die Rebekka, sie hat vor allem Jakob geliebt und hat einen näheren Bezug zu ihm gehabt. Parteiisch sein ist auch nicht ideal, aber manchmal auch eine Tatsache. Und das hinterlässt Spuren. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben oder in deinem Familienalltag oder in deinem vergangenen Kindsein. Dass die Eltern nicht alle Kinder oder alle Geschwister gleich behandelt haben und du vielleicht das Gefühl hast, ja, ich bin vielleicht immer ein bisschen zu kurz gekommen. Oder, mich hat man gar nicht so gesehen, weil andere vielleicht so viel Platz eingenommen haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man so Sachen, wenn man das wahrnimmt, vielleicht auch mal ausspricht. Mit den Eltern zusammen darüber redet. Vielleicht haben sie das noch gar nie gehört oder wahrgenommen, selber nicht wahrgenommen. Und du darfst auch wissen, es gibt einen, der nie Partei ist. Das ist Gott, unser Vater. Auch wenn aber die Eltern nicht perfekt sind, bei ihm bekommt jede Person die gleiche Aufmerksamkeit, die gleiche Liebe. Er gibt nicht hier ein bisschen mehr und dort ein bisschen weniger, sondern er ist für jeden im gleichen Maß verfügbar. Die Story geht weiter. Der Esau ist jagen, kommt heim, hat nichts gefangen. Schlechte Situation. Und das Dumme daran ist, dass im gleichen Moment der Jakob gerade ein feines Linsengericht am Kochen ist daheim. Und er hat Hunger. Und der Jakob sagt, ja, kannst gerne von meinem Essen haben, gibst mir einfach dein Erstgeburtsrecht und dann kannst du mir das Linsengericht haben. Und da er so Hunger hatte, hat er da mitgemacht. Er sagt, ja, nimm das Erstgeburtsrecht. Was bringt mir das? Ich habe Hunger. Ich will jetzt essen. Und es war eigentlich auch ein bisschen eine List von Jakob, weil er genau eben das wollte. Und er hat auch sein Erstgeburtsrecht verkauft. Darauf aber begeht die Rebekka, die Mutter, mit dem Jakob noch eine weitere List. Sie hintergehen eigentlich den Vater, den Isaac, so dass der Isaac den Jakob segnet, und zwar mit dem Segen für den Erstgeborenen. Das war ganz etwas Wichtiges da zumal, und das ist wie so der Erstgeborene, der übernimmt eigentlich dann auch das Hab und das Gut und führt das weiter, und dem hat man immer einen besonderen Segen gegeben. Und sie haben den Vater, der Isaac, austrickst, der war blind, hat nicht mehr gesehen. Und der Segen hat er am Jakob gegeben. Und wo der Esau kommt und das gemerkt hat, dass er schon wieder betrogen worden ist von seinem Kleinen, also Kleinen, ja, wird etwa gleich gross gewesen, von seinem Bruder, dann war er so richtig hässig gewesen. So richtig verrückt. Und wir lesen hier, Esau hasste Jakob wegen des Segens, den sein Vater Jakob erteilt hatte. Er dachte bei sich selbst, sobald mein Vater gestorben ist und die Tage der Trauer vorbei sind, werde ich Jakob töten. Ich weiss, dass man extrem hässig werden kann, gerade bei Geschwistern. Und ich glaube, Geschwisterte, es gibt niemanden, der einen besser kennt als Geschwisterte. Die wissen genau, welchen Knopf man drücken muss, dass die Tragödie aber richtig losgeht. Und ja, das kenne ich natürlich auch in meiner Kindszeit. Ich und meine Schwester, das ist eine ganz liebe Schwester, wir haben es mega gut heute, aber wir haben auch viel gestritten. Bis ich dann endlich stärker war, das ist leider kein Belang gegangen, aber dann hat sich das Blatt irgendwie dann wunderweise so ein bisschen gewendet und wir haben es dann gut gehabt. Geschwister, aber die wissen genau, wo sie provozieren müssen. Aber ich möchte dir zusprechen, darin, du bist nicht dem einfach ausgesetzt, machtlos, sondern ich glaube auch, dass du etwas machen kannst. Die Frage ist ja auch immer, wie reagiere ich auf so Provokationen? Ich weiss, das ist ja meistens so ein Spiel, aber vielleicht manchmal sich selber beleuchten oder anschauen oder reflektieren und mal überlegen, ja, wie gehe ich jetzt mit so Situationen um, kann sicher helfen. Und sich auch überlegen, was ist denn mein Anteil im Ganzen? Biete ich vielleicht auch immer Plattform, dass jemand das Knöpfchen drücken kann? Und was könnte ich anders machen, dass das vielleicht nicht mehr so wäre? Zurück zum Jakob. Rebekka, seine Mutter, bekommt mit, dass der Esau so putzenhässig ist und sagt, hey Jakob, du musst weg, flüchten. Ich habe einen Bruder in Haran, der Laban, geht dorthin. Und er schickt ihn weg und er geht zum Laban. Und das ist eine Zeit für Jakob, wo er mal ein bisschen, sagen wir, die arme Sau war. Dort ist er betrogen worden. Jakob hat eine tolle Frau gesehen, dort geht ziemlich schnell, als er kam, ist am Brunnen. Und das war die Tochter vom Laban. Und sie haben eigentlich so einen Deal gemacht, ja, ich arbeite 7 Jahre für dich und du gibst mir dann die Frau. Und nach 7 Jahren war das Hochzeit und er hat sich mega gefreut. Das Dumme war, am Morgen nach der Hochzeitsnacht hat er gemerkt, dass die Falsche im Bett gelegen ist. Es wird ziemlich dunkel sein im Jahr in diesem Zelt. Oder ich weiß auch nicht, wieso, dass er das nicht gemerkt hat. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Aber anscheinend war das dort so gewesen. Und jetzt hat er ein Problem gehabt. Geheiratet hat er, aber die falsche Frau. Und die er noch liebt, ist noch nicht seine Frau. Also ist wieder zum Labern und gesagt, du, eigentlich will ich ja die ich liebe. Er hat gesagt, ja, ist gut, kannst noch mal 7 Jahre arbeiten, dann kannst du die haben. Das hat er gemacht, noch mal 7 Jahre geschafft. Und nachher hat er noch mal 6 Jahre müssen arbeiten für alle Geissen, Schöfli und Herden, wo er auch einen Deal gemacht hat mit dem Laban. Und dann nach 20 Jahren hat er wirklich eine riesen Herde gehabt, eine grosse Familie gehabt. Und da hat es auch von Streit gegeben zwischen seinen Hirten und die vom Laban. Und Gott hat ihn dann gerufen und gesagt, hey, komm zurück, gang zurück in dein Heimatland. Gang heim. Und spannend in dieser Story, Freunde, trotz der krummen Sachen, die Jakob dreht hat, ist nicht immer alles sauber gelaufen. Auch beim Laban nicht, hat er da mit seinen Schöfli und hat so Stecken geschnitzt und so. Könnt ihr alles nachlesen. Gott hat ihn immer wieder geholt. Gott hat ihn immer wieder geführt. Gott ist ihm begegnet, mal in einem Traum. Gott hat ihn gesegnet mit all diesen Tieren. Gott ist ihm begegnet mit Engeln. Trotz seinem schrägen Ding, das er abgezogen hat. Gott hat ihn nicht einfach lockieren. Nein, Gott fügt all die guten, aber auch bösen Absichten von Jakob so in sein eigene Plan ein. Und das fasziniert mich in dieser Geschichte. Und Jakob zieht los und er weiss, ja, mit meinem Bruder ist es noch nicht gut. Wir haben es ja nicht mehr gesehen. Wir sind unversöhnt. Und er hat Angst, ihm zu begegnen. Und er löst es so, dass er sagt, ja, ich schicke mal ein paar Botschaften voraus und die können mal zum Esau gehen und ankündigen, dass ich komme. Und er hat die und hofft eigentlich, dass dann der Esau so ein bisschen freundlich gesinnt ist. Und er hat ihnen Folgendes mitgegeben, diesen Botschafter, wo sie soll am Esau sagen, ich, Jakob, dein Diener, bin jetzt bei Laban gewesen. Dort habe ich mir viele Rinder, Esel, Schafe und Ziegen sowie Diener und Mägde erworben. Jetzt sende ich dir, meinem Herrn, diese Nachricht und hoffe, dass du uns großzügig aufnimmst. Und ich finde es spannend, die Veränderung, die wir hier beim Jakob gesehen. Das ist etwas, was man vorher nicht... Vorher hat er eigentlich wollen, so der Erstgeborene sein, oder der Held sein. Aber da sieht er sich nicht mehr als der Beste, als der, der es im Griff hat, als der, der der Chef sein will. Er sieht sich als Diener von seinem Bruder. Und sagt von ihm, er sei sein Herr. Und ich finde, da ist schon wirklich eine Veränderung in seinem Leben passiert. Und ich glaube, dass die Haltung, die er hier hat, eine ganz grundsätzliche oder sehr, sehr hilfreiche Haltung ist, wenn wir uns versöhnen mit Menschen, die wir Streit hatten. Wenn wir nicht kommen im Sinn von, ich weiss, es läuft, ich bin der Chef, sondern in der Haltung, hey, ich komme als Diener zu dir. Zurück zum Jakob. Die Botschafter haben ihm das mitteilt und kommen zurück zum Jakob und sagen, der Esau kommt dir entgegen, aber er bringt 400 Krieger mit. Und dann hat Jakob buchstäblich die Hose voll. Was macht mein Bruder? Was wird mit mir passieren? Und in dieser Not macht er das Beste, was er kann, er geht zu Gott und betet. Und auch das finde ich wieder spannend beim Jakob, weil das haben wir am Anfang nicht gesehen. Dass er in den Herausforderungen zu Gott gegangen ist und betet, sondern er hat selber irgendetwas genuschelt und gemacht und versucht, seinen Weg zu finden. Ja, wenn du unversöhnte Beziehungen hast in deiner Familie, dann ist das, glaube ich, einer von den ersten Schritten, einfach mal zu Gott kommen und beten. Nimm Gott mit rein in das Problem, in die Herausforderung hinein. Erzähl ihm deine Not. Und Gott kann so viel mehr bewirken, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und ich weiss, dass auch dann es nicht immer eine Lösung gibt. Dass auch dann nicht einfach immer alles gerade perfekt funktioniert. Das ist mir sehr wohl bewusst. Und auch hier beim Jakob ist es 20 Jahre gegangen, oder, bis zu dieser Versöhnung. Aber trotzdem, hör nicht auf zu beten. Gott hat schon so manches störrisches Herz können umkehren und verändern. Und da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und ich glaube, nicht selten fängt er vielleicht gar nicht beim anderen an, sondern bei dem, der betet. Ja, und jetzt kommt der Esau. Und was macht er? Was macht er, als er ihm Jakob begegnet? Er rennt auf Jakob zu. Und das ist so schön bei dieser Geschichte, gibt es ein Happy End. Wir sind alle glücklich am Schluss. Er springt auf Jakob zu, er umarmt ihn und beide haben Tränen in den Augen und haben so Freude. Und das ist so ein Ausdruck von Vergebung. Und nicht nur Vergebung, sondern eine Versöhnung. Er kommt nicht irgendwo auf dem hohen Ross daher oder auf dem Kamel von oben herab. Nein, er steigt ab und springt ihm entgegen und sie nehmen sich in die Arme. Genau, das ist Vergebung und Versöhnung. Und eine Umarmung, finde ich, das drückt so viel aus. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir ein bisschen zu kurz gekommen sind in den letzten Jahren. Und ist vielleicht noch nicht dran, immer wieder zu umarmen jetzt. Ich weiss, die Pandemie ist noch nicht fertig. Aber ich glaube, es ist so etwas Zentrales. Und gerade in diesem Moment von Vergebung, glaube ich, auch etwas Zentrales, was ein Ausdruck von dem ist, hey, ich lasse Nähe zu. Es steht nichts mehr zwischen uns. Und wir wollen wieder miteinander weitergehen. Und habt ihr gewusst, das habe ich noch ganz spannend gefunden, es gibt ein Hormon, das heisst Oxytocin. Muss ich immer lesen, dass ich es nicht falsch sage. Das ist ein Bindungshormon. Und das Hormon wird dann ausgeströmt, wenn es Hautkontakt gibt. Und das ist das Hormon, das nachher macht, dass man so ein schönes, wohliges Bauchgefühl hat und das Gefühl hat, jetzt ist alles wieder in der Ordnung. Und das wird ausgeschüttet dann, wenn wir einander auch umarmen. Und darum ist das so etwas Zentrales, dass wir das nicht vergessen. Die Geschichte von Jakob und von Esau zeigt eine Familiengeschichte, die, man kann sagen, ein Stück weit gescheitert ist, verkorkst ist. Aber schön, und das habe ich schon mal gesagt, ist, dass Gott in dem Innen seine Geschichte schreibt. Und das ist das Hoffnungsvolle, auch in unserem Leben. Auch wenn mal nicht alles perfekt funktioniert, Gott kann da drin seine Geschichte schreiben. Und das möchte ich dir auch zusprechen. Vielleicht hast du Scheitern erlebt in deinem Leben. Vielleicht sind deine Eltern gemein gewesen, parteiisch gewesen, ungerecht. Oder sie haben dir nicht gegeben, was du eigentlich zu Recht hättest gehabt. Vielleicht hast du gar nie wirklich Eltern gehabt, die da sind für die Sorgen. Oder sie haben sich getrennt, sind auseinander und du bist irgendwo zwischendrin gewesen. Vielleicht hast du Durststress mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester. Vergiss nicht, dass Gott ein Gott ist, wo der Zerbruch nie ein Hindernis ist. Das ist für ihn nie ein Hindernis, zum Aufhören zu wirken, zum Weitergehen und zum noch gut zu machen. Er kann seine Fäden in diese Geschichte hineinweben. Und vertraue darauf, dass Gott das macht, auch in deinem Leben, auch wenn eben nicht alles perfekt ist. Vertraue darauf, dass er es wird gut machen. Und bete dafür. Versöhnt in der Familie. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, der mir da drin wichtig ist für uns. Und der steht in Epheser 6. Dort steht, kann man es lesen, ihr Kinder sollt euren Eltern gehorchen, weil ihr dem Herrn gehört. Denn so handelt ihr richtig. Ihr sollt Vater und Mutter ehren. Das ist das erste Gebot, an das eine Zusage Gottes geknüpft ist. Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Ja, nicht immer einfach, hä? Oder? Schon? Zuerst geht es ums Gehorsamsein, Gehorchen. Und das hat, ja, das hören wir vielleicht nicht so gern. Am Leich hat das nicht so gern gehört, das Jung. ja, lieber mein Ding gemacht und was ich wollte. Am liebsten nicht zu viel sagen, dann konnte man immer machen, was man wollte. So ein bisschen, das war mein Motto. Ich will frei sein. Aber beim Gehorsam geht es darum, zuzuhören. Gehorchen, horchen. Zuzuhören, auf die Eltern hören. Auf sie zu hören. Weil die Eltern, du kannst darauf ausgehen, dass deine Eltern, ich würde sagen mal 80% oder ein grosser Teil von den Eltern, ihre Kinder extrem gerne haben. Extrem lieb gern. Auch wenn man das vielleicht nicht immer gleich spürt und es Momente gibt, wo man es vielleicht gar nicht so spürt. Aber es ist ja immer zwei in der Beziehung. Und sie haben viel erlebt schon. Sie haben viele Erfahrungen gemacht. Und es ist nicht ein Zufall, dass du die Eltern hast, die du hast. Weil ich glaube, Gott hat gewusst, was du brauchst und hat dir die Eltern gegeben. Und darum, glaube ich, ist es auch gut, wenn wir zuhören auf ihre Weisheit. Und wenn du etwas nicht verstehst oder nicht gleicher Meinung bist, das gibt es ja immer auch mit Eltern, das kommt, soll vorkommen, dann geh in Dialog, stell Fragen, red mit ihnen, anstatt vielleicht gerade auszuflippen und Gas zu geben. Das ist sehr hilfreich, finde ich, als Vater. Also, als erstes zuhören. Als zweites eben die Eltern ehren. Was bedeutet Ehre? Ich glaube, ganz kurz und knapp, Ehre bedeutet Liebe und Achten. Punkt. Liebe und Acht deine Eltern. Das heisst nicht, wenn du jetzt dominante Eltern hast, Eltern, die Sachen machen, die nicht einmal Gott will, ungerecht sind oder Forderungen haben an dich, die ja, nicht normal sind. Das heisst nicht, dass man diesen Sachen Folge leisten soll oder das unterstützen. Aber unsere Haltung ihnen gegenüber soll trotzdem eine Haltung sein von der Liebe und Achtung gegenüber unseren Eltern. Und das hört heute nicht auf und morgen. Sondern die Verantwortung eigentlich, bis sie gestorben sind. Und wir dürfen da sogar egoistisch sein in dem. Weil wenn wir das machen, sagt der Vers, wenn wir die Eltern ehren, ist das mit einem langen Leben verknüpft. Gut, es gibt vielleicht Leute, die sagen, ich möchte nicht lang leben. Dann tue trotzdem deine Eltern ehren. Aber ich finde es cool, dass da wie ein Segen verknüpft ist damit, von einem langen Leben. Und ich möchte dir ermutigen oder dir Mut machen, dir auch zu überlegen, wie kann ich meine Eltern vielleicht ehren? Wie kann ich ihnen ehrenhaft begegnen? Und wann hast du das letzte Mal gemacht? Wann hast du ganz bewusst das letzte Mal deine Eltern geehrt? Ihnen dankt, für was sie für dich tun, arbeiten, Geld ausgeben, sich Zeit nehmen. Ich möchte dich ermutigen, überleg dir gerade in der nächsten Woche wirklich mal ja, etwas zu machen, wo du denkst, jetzt will ich meine Eltern mit dem ehren. Und ich bin sicher, das ist eine gute Idee. Und sollte es mal Streit geben, zwischen Eltern, zwischen Geschwistern, dann möchte ich dich auch ermutigen, wart nicht. Wart nicht eine Ewigkeit, um das wieder in die Ordnung zu tun. Ich glaube, es gibt Verletzungen, die brauchen viel Zeit, das weiss ich. Und dort muss man sich die Zeit nehmen. Es gibt aber viele Verletzungen oder auch Streit oder Sachen, wo ich finde, man muss sich jetzt hier nicht ein halbes Jahr Zeit nehmen. Man kann sich entscheiden, also ich vergebe. Das ist ein Entscheid. Und auf diesem Entscheid kann nachher auch wieder Versöhnung passieren. Und ich habe manchmal den Eindruck, man wartet viel zu lange. Und ich glaube, es ist verknüpft mit Stolz. Es ist vielleicht verknüpft mit, ja, mit einer Opferrolle. Vielleicht noch gern drinnen, sich ein bisschen suhlt. Ich bin jetzt verletzt. Aber ich möchte dich ermutigen, überwind das. Weil schlussendlich, wenn wir ein versöhntes Leben haben, ist nicht nur die Beziehung wiederhergestellt, sondern auch dir selber geht es gut. Weil ich bin ganz fest davon überzeugt, Unversöhntheit ist vor allem auch immer für uns selber eine grosse Last im Leben. Ja, Versöhnung ist wirklich etwas, was so viel freisetzt im Leben und frei macht. Wir haben es gehört, wir werden jetzt in eine Zeit gehen von der Anbetung. Andrea hat schon erklärt mit diesen Posten. Und aber wenn du merkst, ja, es ist jemand da, dann kannst du das gerade heute oben schon mal dafür beten, für Gott. Du kannst eine Kerze anzünden, du kannst ein Gespräch suchen. Und hinten bin sicher ich, vielleicht ist noch irgendeine Frau bereit, zum helfen, Andrea, wo für dich beten, wenn du willst gesegnet werden oder für einen Schritt konkrete Kraft willst du bekommen. Komm, wir segnen dich, du musst nicht einmal Detail erzählen. Und für den Schritt, dann gehen wir ins Singen oder unsere Anbetung. Danke vielmals.